Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Brauchen wir eine Parlamentspoetin oder einen Parlamentspoeten, der uns die Sprache der Politik näher bringt? Darüber wird seit letzter Woche diskutiert. Da haben Simone Buchholz, Mitu Sanyal und Dimitri Kapitelmann diese Idee ins Spiel gebracht und die drei haben dafür ganz schön Gegenwind bekommen. Uns fiel aber auf, dass scheinbar immer mehr Institutionen ihre eigenen Dichter haben. Im Guggenheim Museum in New York, da fängt jetzt Taylor Johnson als Poet in Residence an und bei uns hier in Deutschland, da gibt es ja eine ganze Reihe von Stadtschreibern. Offenbar schmücken sich Städte und Institutionen gern mit Literatur. Aber was das bedeutet für diejenigen, die diese Ämter übernehmen, darüber möchte ich mit Miriam C. aus der Lesart-Redaktion sprechen und mit dem österreichischen Schriftsteller und Musiker Elias Hirschel, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Elias Hirschel, Sie treten ja im Mai Ihr Amt als Stadtschreiber in Dortmund an. Was ist denn damit verbunden? Was haben Sie da für Verpflichtungen?
Also es ist eigentlich relativ offen gehalten. Also ich wohne da ein halbes Jahr in einer gestellten Wohnung quasi, die zur Verfügung gestellt wird und arbeite an einem Romanprojekt, mit dem ich mich dort beworben habe, das so nicht hundertprozentig, aber das Ruhrgebietsbezug hat im Hintergrund. Also es geht um eine ehemalige Schwerindustrieregion, die jetzt nach dem Ausbleiben der Kohle sich langsam wandelt in was anderes. Und darüber hinaus muss ich quasi drei Lesungen organisieren, wo ich auch Leute einladen darf, wo ich ein kleines Kulturbudget zur Verfügung habe und mich mit der Literaturszene dort auseinandersetzen. Also es ist tatsächlich, steht im Vertrag drin, glaube ich sogar irgendwie, ich muss mich mit der Literaturszene auseinandersetzen.
Aber das also hat nicht zur Folge, dass Sie sich da irgendwie vereinnahmt oder als schmuckes Beiwerk oder gar als eingekauften Störfaktor empfinden.
Überhaupt nicht, also in dem spezifischen Fall vor allem überhaupt nicht, weil das ja auch alles relativ unabhängige Institutionen sind. Das ist das Literaturhaus Dortmund hauptsächlich und das Kulturbüro. Und das ist auch nicht mit irgendwelchen Auflagen verbunden, dass ich jetzt irgendwelche Themen behandeln müsste. Selbst wenn aus dem Romanprojekt nichts werden sollte, quasi, also eigentlich habe ich da alle Handlungsfreiheit.
Miriam C., seit wann gibt es denn das überhaupt, diese Idee, dass man sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller in die Stadt holt und sie vertraglich quasi bindet?
Ja, also diese StadtschreiberInnen, wie das jetzt Elias Hirschel gerade beschrieben hat und wie wir die heute meinen, das ist eigentlich ein relativ junges Phänomen im Literaturbetrieb. Diese Berufsbezeichnung, aber der Stadtschreiber, das gibt es tatsächlich schon seit dem Mittelalter. Da meinte das aber was total anderes. Da waren Stadtschreiber, ja, Verwaltungsbeamte, die haben dann Beschlüsse vom Stadtrat aufgeschrieben oder Urkunden erstellt, auf Latein damals natürlich alles, und es war immens wichtig, weil ja die meisten Leute im Mittelalter gar nicht lesen und schreiben konnten. Also damals, da war das ein hoch angesehenes und auch sehr gut bezahltes Amt. Das ist jetzt natürlich anders. Jetzt meinen wir mit StadtschreiberInnen, ja, was wir gerade gehört haben, jemand hat ein Stipendium, wohnt für ein paar Monate dort in der Stadt, und welche Verpflichtungen man genau dann hat, das ist eigentlich relativ unterschiedlich geregelt. Damit steht aber diese Idee vom Stadtschreiber, von der Stadtschreiberin schon in einer gewissen Nähe zu dem, eben was Simone Buchholz, Mitu Sanyal und Dimitri Kapitelmann letzte Woche gefordert haben, nämlich diese parlamentarische Poetin, ein parlamentarischer Poet. Die Idee ging ja sogar noch weiter, die beinhaltete ja, die Parlamentspoetin, die soll also ein Büro im Bundestag haben, sich dann mit den Abgeordneten auseinandersetzen, politische Debatten abbilden. Also das war eigentlich noch viel genauer umrissen als so ein Stadtschreiberamt wie von Elias Hirschel.
Und was denken Sie, warum es da, gab es ja doch ordentlich, ich habe es schon gesagt, Gegenwind und Häme auch. Warum? Also was ist eigentlich daran so verwerflich an dieser Idee?
Ja, also ich muss sagen, meine erste Reaktion war auch, oje, oje, bitte kein Gedicht über die Impfpflicht oder sowas. Man hat reflexartig so furchtbar eindimensionale, engagierte Poesie im Kopf, aber fairerweise muss es das natürlich gar nicht werden. Da können natürlich auch tolle politische Texte entstehen in so einem Rahmen. Was man jetzt, finde ich, merkt an diesem kleinen Feuilleton-Rumor, den es darum gibt, ist, dass doch häufig so ein Vorbehalt artikuliert wird, ja, die Literatur da so als Störfaktor einzukalkulieren oder so als nettes, kleines Irritationselement zu banalisieren. Und ich glaube, das ist deshalb so stark, weil es in Deutschland, also weil es ein Definitionsmoment der Kunst ja ist und der Literatur eben auch, dass sie aus Freiheit entsteht, ja, aus so einer Zweckfreiheit, auch so einer Ungebundenheit. Und das ist einfach in Deutschland sehr stark verknüpft mit dieser Denktradition, ja, was wir Autonomieästhetik nennen, also so eine Tradition aus der Romantik aus dem 19. Jahrhundert, die wirkt aber offensichtlich sehr lange nach bei uns und länger auch, glaube ich, als in anderen Ländern, die jetzt im Vergleich angeführt werden. Also das hat eben historische Gründe, dass bei uns zur Amtseinführung vom Bundespräsidenten kein Gedicht vorgelesen wird, ja, wie in den USA für den US-Präsidenten, oder dass es eben keine parlamentarische Poetin gibt wie in Kanada. Also ich glaube, da wirkt einfach noch die deutsche Geschichte und die deutsche Autonomieästhetik sehr stark nach.
Elias Hirschel, Sie haben ja einen sehr politischen Roman geschrieben, salonfähig. Der wird so als Schlüsselroman der Kurzära gefeiert. Könnten Sie sich vorstellen, sowas auch zu schreiben, wenn Sie quasi Parlamentspoet in Österreich oder auch hier bei uns wären?
Also ich finde die Idee an sich sehr spannend. Ich fand es zum Beispiel ganz komisch, dass das auf Twitter auch die ganze Zeit eben so mit Amanda Gorman verglichen worden ist, weil das ist ja eigentlich eine völlig andere Arbeit, glaube ich. Weil das würde ich zum Beispiel nicht machen, wenn ich direkt von einer Partei eingeladen würde für den Amtsantritt eines Politikers, dann dafür eine Rede zu schreiben. Weil damit, glaube ich, lässt man sich schon so ein bisschen von dem Politiker vor allem vereinnahmen. Aber wenn das eben verbunden ist mit wirklich einem längeren Stipendium, wo man sich länger unabhängig einfach mit dem Parlament als Ort beschäftigen kann, ja, finde ich super spannend eigentlich. Also mir ist dazu eingefallen, was zwar anders ist, aber Daniel Glattauer war ganz lange so Gerichtsreporter und hat dann daraus so ganz coole Sachen geschrieben irgendwie. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, auch wenn das jetzt keine Gerichtsverhandlung ist. Aber einfach, das ist halt, glaube ich, super spannender Rechercheort und auch eine ziemliche Aufwertung eigentlich, glaube ich, wenn man einfach dafür halt Autoren oder Autorinnen gut bezahlt, solange es eben nicht von einer einzigen Partei halt als Werbemittel verwendet wird.
Die Initiatoren haben ja auch gesagt, sie stellen sich vor, dass derjenige oder diejenige auch machen kann, was er will. Also meinetwegen auch ein halbes Jahr nur über die Geräusche, die im Parlament sind, zu schreiben. Sind Sie da, wenn man das so lockerer angeht, wie Sie es jetzt auch gesagt haben, glauben Sie, das ist auch eine Generationenfrage, wie kritisch man eben so Institutionalisierungen von Literatur entgegensieht?
Ich weiß keine Ahnung, wie das früher war. Also das ist halt... Ich frage mich halt, ab wann da tatsächlich so eine institutionelle Vereinnahmung stattfindet und wann nicht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie generell einfach ein Stipendium vom Staat bekomme, empfinde ich das jetzt nicht als Vereinnahmung, weil das einfach öffentliche Gelder sind, also im Prinzip ja einfach Steuergelder, und dazu sind sie ja auch da. Und vor allem, wenn ich mir anschaue, für was das in Österreich halt zum Teil ausgegeben wird, aber halt in Oberösterreich habe ich mir heute nochmal rausgesucht, wo irgendwie 5 Millionen Euro, glaube ich, an die KTM Motor Hall, an so eine Motorrad-Ausstellungshalle gegangen sind, weil das als Museum gilt. Ja, fände ich es besser, wenn das ein Autor oder eine Autorin kriegt. Ja.
Wie sehen Sie das, Miriam C.? Kann Literatur tatsächlich noch so widerständig sein, wenn sie da eben so eng an eine staatliche Institution gebunden ist?
Ja, ich glaube, ich hätte da auch gar nicht so viele Vorbehalte von irgendeiner Verschmutzung oder Beeinflussung irgendwie da von der Literatur. Und ich würde ja ganz oft auch jetzt in dieser Debatte immer gern denjenigen sagen, die so sagen, ach, die große Freiheit, die große Autonomie der Literatur, der Kunst, das müssen wir irgendwie bewahren. Denen würde ich immer gern sagen, naja, aber das ist doch eh ein Konstrukt. Also Literaturproduktion, Kunstproduktion, das steht doch immer unter Zwängen, unter ökonomischen Zwängen zum Beispiel. Also kein Gedicht, kein Text entsteht in so einem idealen, leeren, luftleeren Raum. Und für meinen Geschmack könnten wir noch viel mehr darüber reden, wie tatsächlich so Produktionsbedingungen aussehen, und viel weniger eben über das Mythos völlig freies Genie. Und auch ganz interessant, was Elias Hirschel jetzt gesagt hat, na, es gibt ja staatliche Institutionen, Kulturinstitutionen, die Literatur auch schon fördern. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtige Chance für Literatur, die unter Marktbedingungen zum Beispiel vielleicht sonst nicht entstehen konnte oder nicht so viel Gehör bekommen würde.
Elias Hirschel, wenn Sie jetzt meinetwegen, Sie würden jetzt Parlamentspoet werden, hätten Sie gleich spontan eine Idee, womit Sie sich gern beschäftigen würden oder worüber Sie schreiben wollten?
Ich fand jetzt gerade die Idee mit einfach nur die Geräusche beschreiben tatsächlich ganz spannend. Also ich glaube, ich würde mich auch eher interessieren für so das ganze Parlament als physischen Raum. Ich wollte mal zum Beispiel zu Recherchezwecken auf eine Mathematikertagung fahren, weil mich irgendwie eigentlich so die sozialen Abläufe im Hintergrund von so total technischen Prozessen voll interessieren. Also was passiert tatsächlich im Parlament, mit den Leuten, so wie reden die miteinander, da weiß ich halt nicht, wie viel Einblick man da tatsächlich kriegt, weil das ja eher privat ist wahrscheinlich dann. Ja, ich glaube, ich würde gar nicht so sehr in die, gar nicht so wahnsinnig in die Themen reingehen, sondern eher in wie die Leute sich verhalten dort.
Und die Idee, dass sich das dann auch vielleicht ein bisschen mehr an junge Leute vermitteln lässt, wenn da so ein junger Autor wie Sie, der ja auch, Sie machen ja auch Spoken Word Poetry und haben eben da auch ein junges Publikum. Und die Idee ist ja auch, dass man vielleicht eben den Parlamentarismus jüngeren Wählern ein bisschen schmackhafter macht oder überhaupt mal zugänglicher. Können Sie sich das vorstellen, dass das funktionieren könnte?
Ja, klar. Also das ist sicher eine wahrscheinlich ein bisschen spannendere Aufbereitung dann, als wenn man das halt einfach nur irgendwie da live auf, wo läuft das immer, auf Phoenix oder so. Mhm. Wenn man da verschiedene Sichtweisen drauf hat vor allem und dann vielleicht setzt das der eine als Lyrik um und der andere schreibt irgendwie ein Kurztheaterstück oder irgendwas, macht es wahrscheinlich spannender. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht, genau, in irgendeinem Text stand auch drin, dass sie jetzt so Angst haben vor dann ein eben, dass das in so Gedichte über die Umweltkrisen ausartet und was weiß ich, dann ist halt da auch mal ein schlechtes Gedicht über die Umwelt dabei. Es gibt Schlimmeres.
Gibt es sonst auch, gell, Miriam C. schlechte Gedichte.
Auf jeden Fall.
Elias Hirschl und Miriam C., vielen Dank für das anregende Gespräch. Und wer jetzt Lust bekommen hat, Elias Hirschls Roman salonfähig zu lesen, der ist beim Hansa Verlag erschienen.